Gerade erst hat sich die Bundesregierung zur Lieferung von Marder-Schützenpanzern an die Ukraine durchgerungen. Da prescht der polnische Präsident vor und stellt Leopard-Kampfpanzer in Aussicht. Der Druck auf die Bundesregierung, hier vor allem die Kanzlerpartei SPD, steigt damit deutlich. Aber was für einen Unterschied können die machen? Oberst Markus Reisner von der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt begleitet den Ukraine-Krieg von Anfang an mit YouTube-Erklärvideos. Warum sind die Leopard 2-Panzer so wichtig für die Ukraine, habe ich ihn gefragt.
Auf der operativen Ebene hat die Ukraine in den letzten Monaten sehr erfolgreiche Offensiven durchgeführt, während die russische Seite die Ukraine immer noch auf der strategischen Ebene trifft, durch die Luftangriffe in der Tiefe. Das heißt, es ist wichtig, dass die Ukraine dort, wo sie ansetzen kann, auf dieser operativen Ebene weiter das Momentum aufrechterhält. Und das kann sie nur, wenn sie quasi wieder in den Angriff übergeht. Und dazu braucht sie dieses schwere Gerät. Jetzt muss man verstehen, dass das Militär funktioniert wie eine Uhr, die nur dann exakt die Zeit anzeigen kann, wenn alle ihre Rädchen funktionieren. Das heißt, das Liefern von Schützenpanzern ohne Kampfpanzer, das wäre so, wie wenn sie Nägel verwenden ohne Hammer. Das heißt, sie brauchen beide, um tatsächlich die Fähigkeit ausspielen zu können. Darum ist die Wichtigkeit dieser Kampfpanzerlieferungen so hoch.
Machen wir es mal konkret auf dem Schlachtfeld. Welche Funktionen übernehmen da zum Beispiel Marder und welche Leopard 2 in dem Fall?
Der Leopard 2 ist ein Kampfpanzer. Ein Kampfpanzer zeichnet sich dadurch aus, dass er eine hohe Beweglichkeit hat, gepaart mit einer starken Panzerung und einer hohen Feuerkraft. Er kann also einem gegnerischen Panzer, zum Beispiel einem russischen T-72 oder einem T-90, im Duell entsprechend etwas entgegensetzen. Der französische AMX-10 zum Beispiel hat nur zwei dieser Funktionen. Er hat quasi Beweglichkeit und Feuerkraft, aber ihm fehlt die Panzerung, um im Duell bestehen zu können. Das heißt, der Leopard bringt das mit. Der Leopard im Angriff in Kombination mit den Schützenpanzern macht es möglich, Gelände in Besitz zu nehmen, damit dann die Schützenpanzer tatsächlich in dem Gelände auch den Angriff zum Beispiel mit Infanterie, also abgesessenen Grenadieren, führen können. Das heißt, die Kombination von diesen beiden ist wichtig, mit Unterstützungssystemen im Hintergrund, wie zum Beispiel auch der Artillerie.
Nun haben Sie schon das französische System, den französischen Schützenpanzer genannt. Die Franzosen liefern, die Briten liefern, Deutsche liefern, die USA liefern aber jeweils andere Panzer. Sind die jeweils kompatibel, zum Beispiel auch in Sachen Munition, wenn wir an den Nachschub denken und außerdem auch in Stichwort Ausbildung? Die Ukrainer müssen ja dann auch jedes Mal auf neuen Systemen geschult werden, oder?
Ja, das ist die Herausforderung. All diese Waffensysteme haben natürlich unterschiedliche Anforderungen, vor allem der Logistik. Und da geht es genau um die Munitionssorten, Munitionskaliber. Es ist wichtig zu verstehen, dass der ukrainische Generalstabschef klar gesagt hat, wenn die Ukraine weiter in die Offensive gehen soll, dann braucht sie noch einmal 300 Panzer, 500 bis 600 Kampfschützenpanzer und 500 Artilleriesysteme. Und wenn man sich jetzt die Lieferungen ansieht, dann sieht man, dass es hier eine klare Ablage gibt. Also es gibt die Zusage von 50 Bradley-Schützenpanzern, 40 Mardern sind 90 und nicht die geforderten 600, sogar bis 700 Stück. Das gleiche bei den Panzern. 300 Panzer sind gefordert. Die Zusagen zurzeit sind möglicherweise 10 Stück von der britischen Armee, das ist der Challenger, und noch einmal jeweils 10 Stück aus der finnischen und auch aus der polnischen Armee und möglicherweise in Zukunft auch aus Deutschland. Aber 30, die zugesagt sind, sind nicht 300. Und die Herausforderung besteht darin, Waffensysteme so zu integrieren in die Streitkräfte, dass sie schnell beherrschbar sind, damit die Ukraine weiter angreifen kann.
Das heißt, das, was geliefert wird, ist eigentlich viel zu wenig. Politisch wird aber immer wieder erklärt, wir wollen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, aber man gibt ihr eigentlich nicht die Mittel dafür in die Hand, oder?
So kann man das sagen. Aus militärischer Sicht muss man versuchen, mit der Masse eine Entscheidung herbeizuführen. Sie müssen sich das vorstellen wie einen Boxkampf. Es vergeht Runde nach Runde. Die Ukraine hat einige der Runden mit Punkten gewonnen, aber kein K.O. erzielt. Das K.O. kann sie nur erzielen, wenn sie aus den Vollen greifen kann, wenn also ihre Faust geballt ist und sie zuschlagen kann. Mit den Stückzahlen ist es jetzt zwar möglich, einen Abwehrerfolg zu erreichen und auch dort und da lokale Offensiven durchzuführen, aber es fehlt ihr die Masse. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Am Beginn des Krieges hatte die Ukraine ca. 2400 Kampfpanzer und Kampfschützenpanzer. Es war quantitativ die stärkste Streitmacht Europas. Dieses Gerät hat man gebraucht, um in den ersten Wochen und Monaten einen Abwehrerfolg zu erzielen. Dann hat man durch den Nachschub des Westens noch einmal 1400 Stück die Möglichkeit gehabt, quasi bei Kharkiv, aber auch bei Kherson eine Entscheidung herbeizuführen. Auch dieses Gerät ist mittlerweile signifikant verbraucht und darum braucht es jetzt diese neuen Lieferungen, um wieder in die Offensive gehen zu können.
Wie würden Sie denn die Lage an der Front im Moment einschätzen, auch die Rolle von Belarus zum Beispiel?
Russland hat immer noch das Problem, dass es zu wenig Kräfte hat. Das heißt, die Infanterie, die am Anfang gefehlt hat, die auch dann durch die Abnutzung verloren ist, das versucht man durch die Teilmobilisierung, durch das Heranziehen der Reserven entsprechend herbeizuführen. Und da braucht man Zeit. Die Russen haben sich eingegraben, sie versuchen, das gewonnene Gelände zu halten. Sie haben ein entsprechendes Lagebild über die ukrainische Seite, also der Faktor Information, der es ihnen möglich macht, die Kräfte so einzusetzen, dass man den Ukrainern etwas entgegenhalten kann, dort an den günstigen Stellen, wo sie angreifen könnten, wie zum Beispiel bei Melitopol oder auch Kremlin. Zusätzlich setzen sie Kräfte ein in Belarus. Warum tun sie das? Um die ukrainischen Kräfte im Westen der Ukraine zu binden. Und das sind die Kräfte, die natürlich dann im Osten des Landes fehlen. Hier sehen wir, dass die Russen sich entlang dieser mehrere hundert Kilometer langen Verteidigungslinie eingegraben haben. Sie haben also vor durch Minenfelder, Schützengräben, Panzersperren, Drachenzähne sich so quasi vorzubereiten, dass der Gegner beim Angriff hohe Verluste erleidet. Und aus militärischer Sicht muss man verstehen, dass der Angreifer immer eine Überlegenheit braucht über den Verteidiger. Wenn der Gegner quasi der Stärke 1 ist, dann muss der Angreifer zumindest die dreifache Überlegenheit haben. Wenn er eingegraben ist, was die Russen tun, die vierfache. Im urbanen Raum, wie zum Beispiel Bakhmut, muss der Angreifer die achtfache Überlegenheit haben. Und das ist das Problem, das wir hier haben.
Letzte Frage, Herr Reisner. Der Vorstand der deutschen Kanzlerpartei SPD hat gerade ein Strategiepapier veröffentlicht. Darin steht sinngemäß, Frieden wird nicht auf dem Schlachtfeld gewonnen, sondern mit Diplomatie. Wie würden Sie denn die Chancen mit Blick auf die Ukraine derzeit einschätzen?
Zurzeit haben wir die militärischen Karten auf beiden Seiten. Wir haben auch die Wirtschaftskarte, einerseits die Sanktionen, aber auch andererseits die Antwort der Russen. Die Diplomatie wird zum Teil immer noch ausgeschlossen. Man weiß aber aus der Militärgeschichte, dass schlussendlich auch in einem Abnutzungskrieg nach einer gewissen Abnutzungsphase die Kriegsparteien gezwungen sind, sich wieder an den Tisch zu setzen und miteinander zu verhandeln. Dass es hier im Hintergrund Verhandlungen gibt, das sehen wir auch zum Beispiel bei dem Gefangenenaustausch, der passiert. Das heißt, man wird also jetzt sehen, wie ich vorher gesagt habe, in diesem Boxkampf der Krieg weitergeht, ob die nächsten Runden Entscheidungen bringen, möglicherweise ein K.O. und ob dann der Abnutzungseffekt möglicherweise so groß ist, dass man schlussendlich zumindest mit Verhandlungen beginnen muss. Das muss nicht unbedingt sein Friedensverhandlungen, aber es kann möglicherweise zu einem Waffenstillstand führen.
Klare Worte von Oberst Markus Reisner von der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt in Österreich.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.